Herzlich willkommen zu Child's Sleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute nur mit mir alleine. Es gab jetzt lange keine Folge mehr mit mir allein und ja, ich habe gedacht, es wird mal wieder Zeit, dass ihr das alleine ertragt mit mir. Kurz vorab, wenn du den Podcast zum ersten Mal hörst, dann freue ich mich total, dass du zu mir gefunden hast. Wenn du ihn schon länger hörst, freue ich mich auch total, das heißt, dass dir die Inhalte gefallen. Vergiss doch bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und ich brauche eure Bewertungen, also sehr, sehr gute Bewertungen bitte, sowohl auf der Plattform, auf der ihr mich hört, als auch in den Shownotes. Könnt ihr mal gucken, ganz unten ist so ein Link auf Google. Entschuldigung, mein Hals. Da reicht es ja einfach nur aus, wenn ihr nicht schreiben wollt, schreibt voll, seid mir einfach 5 Sterne gebt. Wer was schreiben mag, sehr gerne. Da würde ich mich auch ganz toll drüber freuen, denn mit der Reichweite helft ihr mir, dass ich noch mehr Eltern mit den Botschaften erreiche. Jetzt aber mal zum heutigen Thema. Und zwar geht es darum, was für Fehler man vermeiden sollte oder was ich persönlich gern noch gewusst hätte, nochmal weitergeführt, was ich aber nicht wusste. Und da gebe ich euch das jetzt nochmal mit. Also falls du jetzt zum Beispiel schwanger bist oder vielleicht schon ein Kind bekommen hast, sowohl Papa als auch Mama, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn du dir jetzt mal die Punkte genau anhörst und mal überlegst, was du da verbessern kannst in deinem Alltag. Also Punkt 1 ist für mich, mach dir nicht so viel Druck auf feste Schlafzeiten. Warum? Also ich werde oft gefragt, was finde ich besser, feste Schlafzeiten oder auf die Müdigkeitssignale gucken. Und wie immer liegt die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte. Also am Anfang finde ich, wäre es ein Fehler, wenn dein Kind geboren ist, einen festen Schlafplan irgendwie sich vorzustellen. Es gibt ja auch so Fütterungspläne, nach so und so vielen Stunden soll man sein Kind erst füttern. Das ist totaler Quatsch, also bitte bloß nicht. Aber ich finde eben auch feste Schlafpläne nicht hilfreich. Denn so ein fester Schlafplan, der ignoriert die natürliche biologische Entwicklung deines Babys und der zirkadiane Rhythmus, der die Wach- und Schlafphasen steuert, der wird ja bei Neugeborenen erst so ab 3 bis 4 Monaten allmählich aufgebaut und der stabilisiert sich im Alter von ungefähr 6 Monaten. Das heißt, wenn du vorher, also vor dem 6. Monat oder auch vor dem 4. Monat versuchst, dein Baby zu festen Zeiten schlafen zu legen, dann missachtest du damit so ein bisschen die ganze Biologie und auch ja die Schlafbedürfnisse am Ende. Ich sage nicht, dass das Schlaftraining ist, wenn man da schon feste Zeiten anpeilt, aber es geht ein bisschen in die Richtung, dein Kind auf von dir festgelegte Abläufe zu trainieren, sagen wir es mal so. Am besten ist es wirklich, wenn du die Feinzeichen lernst, also die Zeichen, die dein Kind dir sendet, denn wenn sich der Körper im Stress befindet, also wenn dein Kind sozusagen müde wird oder nicht mehr die Energie hat, dann sendet der Körper schon so feine Signale im Voraus, die dir signalisieren, mein Kind wird langsam müde. Entschuldigung. Mein Kind ist langsam an einem Punkt, an dem es nicht mehr die Energie hat, noch weiter am Alltagsgeschehen teilzunehmen. Das ist für dich der Moment, in dem du weißt, jetzt biete ich dann einen Schlaf an. Und dann solltest du auch wissen, dass dein Kind ja eine Autoregulation hat, also eine Fähigkeit, sich selbst in den Schlaf zu regulieren. Die entwickelt sich übrigens erst in den ersten Lebensjahren. Deswegen dauert es ja ungefähr 3 Jahre, bis dein Kind mehr oder weniger schlaffähig ist, alleine ohne dich. Und Kinder brauchen in dieser Phase noch extrem viel Unterstützung, um sich zu beruhigen. Das heißt, dein Kind wird sich nicht beruhigen, wenn es zu früh von dir hingelegt wird, auch wenn du dabei bist, wenn es gar nicht müde ist. Deswegen bringt der Druck auf feste Schlafzeiten überhaupt nichts. Dadurch, dass dein Kind sich selbst auch noch gar nicht regulieren kann, hat es da, es kann damit nichts anfangen. Also wenn du jetzt so einen Schlafplan zum Beispiel hast und du denkst dir, aber ja, jetzt um die Uhrzeit muss ich schlafen legen, dein Kind kann sich weder regulieren, noch ist es müde genug, noch ist es bereit, das anzunehmen, was du da vorgibst, das ist absolutes Chaos. Also In den ersten Monaten, Entschuldigung, ich werde ab und zu husten, ich bin noch nicht ganz fit. In den ersten Monaten kein fester Schlafplan. Dein Kind hat überhaupt kein festes Muster. Absolute Beachtung der Müdigkeitssignale wären wichtig, falls du die nicht erkennst. Ist schwierig, verstehe ich. Dann denk dir einfach, dass du dir so überlegst, dass du dein Kind einfach nicht immer zu lange wach lässt. Also so gerade je kleiner, desto weniger Wachzeit, je älter, desto mehr. Und wenn dein Baby zum Beispiel auf einmal schreit, das ist auch oft ein Zeichen dafür, dann war es schon zu müde. Mir ist das mal bei meinem einen Kind, also nicht bei meinem bei einem von meinen Kindern passiert. Das ging so schnell, das war so der pure Alltag. Und mein Kind lag in so einem Stubenwagen und auf einmal schrie es, also ich war in der Küche, habe gerade einen Tee gemacht, auf einmal schrie mein Baby und ich eile hin und auf einmal schlief, es hat geschlafen. Und ich dachte so, ach du großer Gott, natürlich die erste Angst, war das jetzt schreien lassen? Nee, gar nicht, es war wirklich nicht lang und es tut mir jetzt so leid. Ich habe dann mein Kind auf den Arm genommen und mich dann mit dem Kind aufs Sofa gesetzt, weil im Kopf hat man dann so, das muss ich jetzt aber irgendwie wieder gut machen. Ich war jetzt irgendwie 30 Sekunden nicht da. Ich habe natürlich damit nichts kaputt gemacht, aber das will ich nur sagen. Es gibt manchmal die Kinder, die weinen dann, weil sie überfordert sind. Und ich konnte halt absolut keine Feinzeichen lesen. Und das wäre eine Hausaufgabe, die ich dir mitgebe, dass du Feinzeichen lernst. Also ich habe dazu auch einen Beitrag auf jeden Fall gemacht auf Instagram. Da müsstest du dich mal durch den Feed scrollen. Und ja, ich schreibe gerade auch ein kleines E-Book darüber, also es wird es bald auch geben, dann hast du da auch auf jeden Fall nochmal alles zum Nachschlagen. So, der zweite Punkt, was ist auch einer der Kardinalfehler, die man vermeiden sollte? Ich habe es ja gerade auch schon vorher angekündigt oder angedeutet, zu lange Wachphasen. Warum sind zu lange Wachphasen vor einem Schläfchen oder vor dem Abendschlaf ein riesengroßer Fehler? Also, wenn dein Baby zu lange wach bleibt, dann steigt der Cortisolspiegel. Das habt ihr sicherlich schon tausendfach gehört. Aber wenn der Cortisolspiegel eben zu weit oben ist, dann ist das Einschlafen erschwert. Und Cortisol ist ein Stresshormon, das uns in anstrengenden Situationen wach und aufmerksam hält, damit wir durchhalten. In der Regel wird es auch ausgeschüttet in Gefahrensituationen, also bei Kampf oder Flucht, ne, damit der Körper nicht ermüdet. Ihr kennt es bestimmt auch, ich meine, ich glaube, beim Kaffeetrinken wird nicht nur Cortisol ausgeschüttet, sondern auch Adrenalin unter anderem. Aber ihr kennt es bestimmt auch beim Kaffeetrinken. Man hat dann auf einmal eine Energie, eine geborgte Energie, die man gar nicht hatte. Und die lässt einen dann durchhalten, bevor man dann doch wieder müde wird. Und so ist das eben auch mit dem Cortisol. Die Sache ist halt die, es ist nicht schlimm, wenn das einmal passiert. Wir leben alle unser Leben so gut, wie es geht. Und kein Tag lässt sich perfekt steuern. Wenn aber dein Kind über den ganzen Tag dauernd Cortisol anhäuft, dann hemmt diese Ansammlung von Cortisol quasi die Ausschüttung von Melatonin. Und Melatonin ist das Hormon, das den Schlaf fördert. Und da gibt es eben auch, sage ich mal, Auffälligkeiten dahingehend, dass ich oft bemerkt habe, dass übermüdete Babys nicht nur sehr viel schwerer einschlafen, sondern auch eben häufiger in der Nacht wach werden. Das sind nicht mal unbedingt nächtliche Wachphasen, die man über Stunden hinweg hat, weil das schließt dann eher wieder auf so einen Entwicklungssprung. Aber wenn ein Kind nicht genug Tagschlaf bekommt, wenn ein Kind viel zu spät in den Tag begleitet wird und dieses Cortisol anhäuft, dann wirst du qualitativ in der Nacht einen Unterschied merken. Mein bestes Beispiel ist immer, wenn wir uns den Luxus rausgenommen haben, einen Tagesausflug zu machen, weil wir mal was erleben wollten, dann kam an diesen Tagen der Tagschlaf zu kurz. Das heißt, er war zu gering oder er fand nicht zu den Zeiten statt wie gewöhnlich. Man zahlte dann immer den Preis am Feierabend. Und ich weiß noch, bei unserem dritten Kind, das war dann so 18 Monate, das war dann so eine Zeit, wo der Schlaf langsam schon etwas planbarer wurde oder besser, aber noch nicht gut genug sozusagen. Also gut genug, dass man erholt ist als Elternteil. Und dann weiß ich noch, normalerweise war es immer so, nach dem Zu-Bett-Bringen wurde mein Kind noch ein, zwei Mal wach, bis es dann gegen Mitternacht komplett besser schlief. Das heißt, ein Feierabend hatte man so gesehen nicht komplett, aber man hatte so ein bisschen mehr, ja, größere Intervalle, um mal noch was im Fernsehen zu gucken oder Haushalt zu machen. Und an diesem Tag, an dem wir einen Ausflug gemacht haben und der Tagschlaf eine Vollkatastrophe war, ungelogen, wurde mein Kind alle 45 Minuten wach, wenn nicht sogar alle 30. Und ich habe dann auch zu meinem Mann gesagt, also ich habe es dir gesagt, Schatz, das ist eben der Preis, den wir zahlen, dass wir heute einen Tagesausflug gemacht haben. Ja, und er hat dann auch nur gesagt, das ist echt krass. Also hätte ich nicht gedacht, dass du recht haben wirst. Ja, und ich dachte mir so, ja, aber wenn man ja Bescheid weiß oder wenn man einmal verstanden hat, wie der Babyschlaf funktioniert und man weiß, was einen erwarten könnte und dann trifft es auch ein, dann ist es eben keine Überraschung mehr. Also je mehr man weiß, desto erschütternder ist es teilweise manchmal auch, weil man ja merkt, man kommt jetzt die nächsten Jahre aus der Nummer nicht raus und man muss auch ganz viel sich in Akzeptanz üben. Aber wenn man gar nichts weiß, finde ich es halt auch nicht sehr viel besser, weil man dann nur verzweifelt ist und nicht versteht, warum ist man in dieser Situation. Ja, auf jeden Fall nicht zu lange Wachphasen bitte dem Kind zumuten. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie lange dein Kind wach bleiben kann tagsüber. Da darfst du gerne auf jeden Fall mal so ein paar Tabellen gucken und mal vergleichen, um dir einen Überblick zu verschaffen. Aber noch besser finde ich es, wenn du Protokoll führst über einige Tage und dein Kind wirklich mal richtig genau studierst. Denn dein Kind ist die beste Studie. Ne? Nicht irgendwelche Tabellen von XY, sondern dein Kind ist das beste Studienexemplar. Und da hast du dann Werte, die haargenau passen. So, Punkt 3. Ich möchte das so ordentlich wie möglich formulieren, denn es soll nicht falsch rüberkommen. Es wäre ein Fehler, wenn du bestimmte Einschlafhilfen als Dauerlösung nutzt. Ich versuche das so zu formulieren, dass es nicht falsch rüberkommt. Also stillen, schaukeln, mit Kinderwagen laufen, Autofahren, ja, ist sehr beruhigend für dein Kind. Und ich finde Einschlafstillen übrigens total genial. Also ich würde niemals sagen, still dein Kind nicht mehr in den Schlaf. Ich sage immer nur, verändere es, wenn du nicht mehr kannst. Aber verändere es bitte nicht vor dem 12. Lebensmonat. Genau. Aber deswegen gibt es ja das räumliche Abstillen. Dazu habe ich auch eine Folge. Aber nichtsdestotrotz muss man eben doch sagen, wenn dein Kind nur auf eine Art einschlafen gelernt hat, dann habt ihr dann natürlich eine gewisse Gewöhnung. Und da muss man einfach für sich entscheiden, komme ich damit klar oder möchte ich, dass es auch ein bisschen anders geht. Und ich sage ja auch immer wieder, Gewöhnungen, Assoziationen, Gewohnheiten gehören zum Leben dazu. Aber das ist so, wie wenn ich zum Beispiel nur gelernt habe, ein Automatikauto zu fahren, dann bin ich nicht so ganz flexibel. Also wenn mir dann jemand ein Schaltauto gibt mit Schaltung, dann ja, ist es vielleicht ein bisschen holprig einfach, ne? Und dann fühle ich mich nicht so wohl. Dann kann auch 1000 andere Vergleiche hinzuziehen. Es geht einfach nur darum, dass du weißt, dass es total natürlich und normal ist, wenn dein Kind nie etwas anderes gelernt hat, außer auf diese Art einzuschlafen, dass du nicht erwarten kannst, dass du von jetzt auf gleich was Neues einführst und das eben klappt. Also Schlafassoziationen sind auf jeden Fall eine zentrale Rolle im Leben eines jeden Menschen, denn wir haben sie alle. Und man kann sie nicht komplett verhindern, aber ich finde es immer ganz gut, wenn man viele Schlafassoziationen hat, denn dann hast du viele Möglichkeiten, dein Kind, nachdem es wach wird, wieder in den Schlaf zu begleiten. Und deswegen würde ich an deiner Stelle versuchen, unterschiedliche Schlaforte bei einem Tagschlaf anzubieten. Wenn ich jetzt komplett alles, ich sage euch jetzt, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, bei meinem ersten Kind, ich habe nichts, also ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jetzt die Jahreszahl sage, vor wie vielen Jahren, wisst ihr ja, wie alt meine Kinder sind. Also es ist sehr, sehr lange her, ihr könnt es mir glauben. Bei meinem ersten Kind gab es keine Informationen auf Instagram, keine Blogs, keine Podcasts, es gab nur diese Suchmaschineneinträge, wo dann der Dr. Busse oder wie der heißt, irgendwas geraten hat, was mir nicht geholfen hat und was weiß ich. Also es gab einfach gar nichts. Außer die Hebamme hätte ich fragen können, aber die wusste das auch nicht. Und ich habe weder was von Schlafzeiten gewusst, noch von Wachfenstern, von Cortisol und so weiter. Ich wusste nur, ich bin todmüde, ich kann nicht mehr, ich drehe durch. Und ich bin einfach aus kompletter Übermüdung heraus, habe ich mich immer mit meinem ersten Kind aufs Sofa gelegt. Das war auch ein bequemes Sofa. Und dann haben wir da zusammen die Tagschläfchen gemacht. Immer nur auf diesem Sofa. Mit dem Kinderwagen rausgehen, spazieren gehen, hätte nicht funktioniert. Das Kind wollte darin nicht schlafen. Darüber hinaus musste ich mitschlafen. Ich hätte es nicht überlebt. Aber wir haben einfach jeden verdammten Tagschlaf nur auf diesem Sofa gemacht. Und das hat dazu geführt, dass mein Kind einfach nicht wusste, dass es noch andere Schlaforte gibt. Das heißt, wir waren absolut nicht flexibel, um auch mal woanders zu sein. Also mit einer Freundin essen gehen, das Kind schläft im Kinderwagen, keine Chance. abends dann im Bett, also vom Sofa ins Bett war dann auch eine Überforderung, weil mein Kind ja gar nicht wusste, was das Bett bedeuten sollte. Damals war ich noch so blöd und habe, Entschuldigung, gedacht, ich muss mein Kind ins eigene Bettchen legen. Das stand ja sowieso beim Elternbett dran, aber ich habe es immer wieder versucht, ins eigene Bettchen zu bringen. Mein Kind hat natürlich gar nicht gewusst, was das eigene Bett bedeutet. Also das war, ich bin nicht mal nach jedem Zyklus abends ins Zimmer gegangen und habe getröstet und beruhigt und gestillt. Nee, gefühlt alle 20 Minuten. Also mein Kind war sowas von überfordert mit diesem eigenen Bettchen, weil wir tagsüber immer auf dem Sofa waren. Damit will ich nur sagen, je mehr Schlaforte ihr habt, je mehr Assoziationen ihr habt, desto variabler ist das Ganze. Und dein Kind hat quasi damit viele Fähigkeiten. Wenn die einzige Fähigkeit darin besteht, immer nur an der Brust einzuschlafen, dann musst du einfach auch wissen, dass dein Kind immer nur das möchte, wenn es wieder aufwacht und nichts anderes akzeptieren wird. Also eine Mama, die das Kind immer nur in den Schlaf begleitet an der Brust, muss in der Regel nicht versuchen, den Papa mit reinzuholen oder die Partnerin, kann ja auch eine Frau sein. Das wird scheitern. Also da, meine Worte sollen jetzt nicht dahin gerichtet sein, dass du dich schlecht fühlst, wenn es so ist. Gar nicht. Einschlafstellen ist natürlich. Schlafbegleitung ist natürlich. Du solltest nur den Kopf gerade gerückt bekommen von mir, damit du weißt, wenn es eben nur diese eine Variante gibt, die ihr habt, dann kannst du in der Regel auch erstmal nicht raus aus der Nummer. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man in den ersten Lebenswochen bis halt diese 4-Monats-Regression kickt, so reinkickt, wäre es gut, wenn ihr so viele Schlaforte und so viele Assoziationen wie möglich beibehaltet. Und das macht die Sache tatsächlich viel leichter. Also ein großes Neidlob an alle, die da Equal Parenting fahren. Weil klar, wenn beide Elternteile sich gleichberechtigt kümmern, immer wieder mit einbezogen werden und das Kind von Anfang an das kennt, das ist so viel einfacher. Aber ich finde, das ist eben doch nicht die Realität. Und das ist auch nicht die wahre Welt, in der, also das ist nicht die Welt, in der ich lebe, das ist nicht die Welt, die ich in meinem Freundeskreis beobachtet habe. Und auch nicht das, was mir von den meisten FollowerInnen aus meiner Community auf Instagram geschickt wird. Nichtsdestotrotz finde ich es richtig klasse, wenn es klappt. Ich habe ja auch eine Folge zu Equal Parenting übrigens mit Verena, meiner Mitarbeiterin. Es ist ganz, ganz toll und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Ziel der Zukunft, dass beide Elternteile gleichberechtigt mitwirken können und sich entlasten können. Aber ja, ihr solltet auf jeden Fall, so gut es geht, so viele Schlaforte und Assoziationen wie möglich etablieren, damit ihr am Ende so eine kleine Auswahl habt. Jetzt habe ich voll lange in diesem Thema mich aufgehalten. Der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, sind zu viele Reize vor dem Schlafen. Warum ist das möglicherweise kontraproduktiv? Also, ein überstimulierendes Umfeld, kurz bevor dein Kind schläft, kann die Schlafbereitschaft deines Kindes quasi erheblich beeinträchtigen. Weil das Nervensystem, also gerade in den ersten Monaten, ist es noch sehr empfindlich und mega viele Reize, wie laute Geräusche, helle Lichter, anstrengende Aktivitäten einfach. Zum Beispiel, du machst Sport und auf einer Matte daneben liegt dein Kind und das hört das alles, als Beispiel nur, würden es deinem Kind erschweren, zur Ruhe zu kommen. Oder wenn du zum Beispiel Fernseher anmachst den ganzen Tag, ich meine, das macht er hoffentlich sowieso nicht, aber das würde eben auch die Melatoninproduktion hemmen. Natürlich schlafen die Babys in den ersten Lebensmonaten noch überall ein, also meist viele, und stören sich auch nicht groß an Licht. Aber nichtsdestotrotz, zu viele Reize beeinflussen eben den zirkadianen Rhythmus. Ich sag's jetzt mal so, also was dieses Licht angeht, ich habe nichts dagegen, wenn man in den ersten 4 Lebensmonaten das Licht, das Tageslicht beim Tagschlaf mitnutzt, aber danach sollte man auf jeden Fall, wenn dein Kind älter ist, den Tagschlaf ohne Licht machen lassen, damit dein Kind eben weiß, wenn es dunkel ist, wird geschlafen und wenn es hell ist, bleiben wir wach. Das hilft auch, ein bisschen Rhythmus reinzubekommen. Aber es geht auch um stressige Reize. Also angenommen, du gehst noch irgendwie einkaufen mit deinem Kind, ist aber eigentlich schon müde, dann ist das auch purer Stress. Das ist dann ein Reiz, den dein Kind, das sind, weißt du, stell dir das mal vor, du bist lange im Bauch gewesen und dann geboren und auf einmal bist du auf dieser Welt und dann machst du so einen Supermarkt-Einkauf. Und du bist vielleicht ein hochsensibles Kind und du kommst nicht zur Ruhe mit den ganzen Stimmen, mit den ganzen Farben, den Geräuschen, den Gerüchen. dann wären das wäre eine komplette Reizflutung. Das heißt, manche Kinder entscheiden sich dann eben dazu, nicht vor Ort einzuschlafen und übermüden dann. Dann sind wir wieder bei der Übermüdung. Du tust dir selbst einen Gefallen, wenn du ungefähr 15 bis 20 Minuten vor einem geplanten Schläfchen alles ein bisschen ruhiger hältst. Und dein Kind wird dir, glaube ich, auch, wenn du die, also jedes Kind sendet Signale, nicht immer richtig gut, aber irgendein Signal senden sie schon, wenn du das lesen und lernen kannst, das zu lesen, dann wirst du merken, dass es langsam besser wäre, das alles ein bisschen entspannter zu halten. Denn viele machen das nicht, viele vergessen das und wundern sich dann immer, dass die Kinder so komplett drüber sind und übermüdet sind und dann schlafen sie gar nicht mehr ein. Ne? Also auch am Abend, das ist auch, das passt jetzt perfekt, wenn du noch Halligalli machst und laute Musik anmachst und mit deinem Kind rumtobst, also je kleiner, desto schlimmer, dann wird dein Kind nicht wirklich zur Ruhe kommen. Also so eine richtig gute Abendroutine ist Gold wert. Es bringt euch nichts, wenn du dein Kind total überforderst. Ich weiß, wenn man mehrere Kinder hat, kann man das eigentlich vergessen, weil das ältere Kind sendet ja auch Reize aus und ist vielleicht auch laut, hat auch Wünsche und Bedürfnisse. Und je nachdem, wann man dann abends Unterstützung hat, wenn überhaupt, dann kann es schon mal sehr chaotisch werden. Aber Kinder profitieren auf jeden Fall von eher weniger Reizen vor dem Schlafen. Jetzt habe ich schon Schlafritual, glaube ich, genannt oder Routinen. Das wäre jetzt mein letzter Punkt. Wenn du inkonsequente Routinen hast, also jeden Tag anders, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn dein Kind nicht gut in den Schlaf findet. Meine Routine, immer nur auf dem Sofa zu schlafen, war eigentlich keine schlechte. Die war sehr konsistent und sehr regelmäßig, aber sie war eben hinsichtlich der Assoziationsvielfalt nicht optimal. Kinder, vor allem eben kleine Babys, brauchen Vorhersehbarkeit und, was ich immer sage, Konsistenz, um sich sicher zu fühlen, um einzuschätzen, was kommt auf mich zu. Und je regelmäßiger eure Abläufe sind, ich weiß, das ist manchmal für, ich habe oft KundInnen, die wollen einfach ihr Leben noch so leben wie vorher. Also kein No Judgment, aber die wollen noch möglichst viel erleben und sind viel draußen und treffen sich viel, machen dieses und jenes. Also super aktive Menschen, aber das ist für ein Kind nicht regelmäßig. Also das ist für ein Kind, das sind wieder viele Reize, ne? Wie ich gerade gesagt habe. Es schließt sich irgendwie immer der Kreis bei mir. Und ein regelmäßiger Ablauf, also wenn ein Tag gleich für mich abläuft, dann der macht es euch eben leichter, besser in den Schlaf zu kommen. Weil regelmäßige Abläufe signalisieren deinem Baby, dass bald ein Schläfchen ansteht. Und gerade wenn wir uns die Entwicklungspsychologie anschauen, dann sehen wir ja, dass das sichere Bindungsverhalten und eine vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Kind und zwischen dem Kind und den Eltern ein entscheidender Faktor ist für die Schlafqualität. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das weiß. Und wenn Schlafroutinen unregelmäßig sind, inkonsistent sind, viel zu oft variiert werden, dann wird das Sicherheitsgefühl deines Kindes eben auch beeinträchtigt. Also nicht nur, dass du die Schlafsignale vielleicht nicht siehst und dass du die falschen Assoziationen mit reinstreust. Nee, dein Kind hat auch nicht die Sicherheit und keine Orientierung. Also vielleicht nennen wir es auch einfach mal Orientierungslosigkeit. Und das sind am Ende ja auch die KundInnen, die bei mir in der Beratung sind. Also wie gesagt, keine Verurteilung hier. Ich helfe euch immer gern. Ich würde euch damit nur sagen, wenn ihr ein Leben lebt wie vorher und euch nicht ein bisschen umstellt, man muss halt einfach sich anpassen, das Leben ist nicht mehr wie vorher, dann werdet ihr das einfach an der Nachtqualität merken, wenn nicht sogar schon am Tag schlaf. Ja, also das ist so ein bisschen jetzt aus dem Nähkästchen geplaut, auch bei mir mit der Situation auf dem Schlafsofa. Also inkonsistent war meine Routine auf gar keinen Fall, aber ich habe halt an anderer Stelle sozusagen nicht gewusst, wie man es besser machen kann. Vergesst bitte auch nicht, dass Routinen altersgerecht sein sollten und flexibel. Das heißt, bei einem 4 Monate alten Baby holt ihr nicht das kleine Buch raus und lest vor jedem Schläfchen so ein Buch miteinander oder singt ein Lied oder macht ein riesiges, langes Ritual. Nein, beim Tagschlaf muss es schnell gehen. Also zackig, zackig sozusagen. Je schneller, desto besser, damit dein Kind nicht in die Übermüdungsspirale kommt. Und beim Abendschlaf, wenn du da rechtzeitig alles geplant hast, dann machst du die Routine schön und gemütlich und ja, gestaltest die so, dass dein Kind ganz, ganz viel Sicherheit hat und keine Angst haben muss vor der Nacht. Denn die Nacht ist das, was Angst macht. Die Nacht ist unvorhersehbar, sie ist dunkel, sie bedeutet Abschied nehmen. Die Nacht hat auch Gefahren, also die Nacht signalisiert deinem Kind auch, es könnte gefährlich für mich werden, ich weiß nicht mehr, ob du noch da bist. Dein Kind ist ja evolutionsbiologisch betrachtet immer noch, ja, Steinzeit ist jetzt das falsche Wort, aber dein Kind ist noch tausende von Jahren zurück. Dein Kind weiß nicht, dass es sicher ist. Du weißt das, dein Kind weiß es nicht. Und was das angeht, haben wir Menschen uns noch nicht groß weiterentwickelt. Da funktionieren wir immer noch wie eigentlich schon immer. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deinem Kind Sicherheit gibst und ja, die Schlafroutine rechtzeitig einleitest, damit dein Kind da Sicherheit tanken kann. Je mehr Sicherheit und Bindung es tankt, desto besser wird eure Nacht auf jeden Fall werden. Und wenn du feinfühlig und prompt reagierst, machst du sowieso alles richtig. Ich sage ja immer, Schlaftraining ist das allerletzte, was man machen sollte. Das ist eine Botschaft, die ich schon so lange versuche rauszusenden. Ich habe auch manchmal das Gefühl, sie kommt schon langsam an. Aber dann gibt es wieder so Nachrichten, wo ich denke, ich habe doch noch viel zu tun. Ja, ich merke, meine Stimme geht langsam weg. Ich habe jetzt auch fast eine halbe Stunde gesprochen. Also ich habe jetzt 5 wichtige Punkte genannt. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen was mit auf den Weg geben konnte. Wenn du noch weitere Fragen hast zu den Themen, melde dich gerne bei mir per E-Mail, per Instagram. Sollte ich dir bei Instagram niemals antworten, hat es oft mehrere Gründe. Das wollte ich nochmal der Fairness halber sagen. Und zwar ist es oft so, dass die Nachrichten gar nicht zu mir durchkommen. Da kann ich nichts für. Das ist irgendwie vom System ein Fehler. Manchmal ist es auch so, dass ich was überlese. Das tut mir dann leid bei der Flut an Nachrichten. Ihr könnt mir das glauben, das kann kein Mensch beantworten. Vielleicht bräuchte ich einen digitalen Roboterassistenten oder so. Aber per E-Mail ist es tatsächlich einfacher für mich, weil das ist ein überschaubarer Rahmen, was da reinkommt. Ich versuche wirklich auf alles zu antworten. Und dahingehend jetzt vielleicht auch nochmal ein Appell, wenn du eine Schlafberatung brauchst, wenn du denkst, also wenn du jetzt gedacht hast bei der Folge, vieles hast du verstanden, aber du kommst trotzdem nicht weiter, dann würden meine Mitarbeiterin Verena und ich dir sehr, sehr gerne helfen. Wichtig ist immer nur, dass du dich vorher per Kontaktformular bei uns meldest, damit wir den Fall mal grob einschätzen können. Du kriegst eine ehrliche Einschätzung, ob eine Beratung was für dich ist und ob wir überhaupt helfen können. Also wenn wir nicht helfen können, sagen wir das auch ehrlich, weil wir wollen ja auch einen guten Job machen und den kannst du nicht machen, wenn du einen Fall bearbeitest, der nicht zu lösen ist. Also ja, sicherlich gab es auch schon den einen, also die meisten sind dankbar, wenn ich sage, dass es nicht lösbar ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht schon Menschen gab, die enttäuscht waren und gedacht haben, ich habe ja zu viele Hoffnungen in Katharina gesetzt und dann kommt sowas. Also ja, es tut mir dann auch leid. Ich kann auch nicht jeden Fall lösen. Das wäre einfach unrealistisch und auch nicht glaubhaft, wenn ich das versuche zu vermitteln. Ja, so. Jetzt nochmal ein kleiner Reminder. Heute mache ich mal alles richtig. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine sehr gute Bewertung freuen. Auch über eine sehr gute Bewertung auf Google. Und vergiss auf gar keinen Fall, den Podcast zu abonnieren. Lass mich gerne wissen, ob die Folge dir geholfen hat. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge wieder mit euch. Da dürft ihr euch auf jeden Fall wieder auf eine spannende Länderfolge freuen, die ich vorbereite. Babyschlaf woanders. Und ansonsten hast du ja mittlerweile jetzt schon über 60 Folgen bei mir, die du reinhören kannst, die du überall hören kannst, ob in der Einschlafbegleitung oder beim Spazierengehen mit deinem Kind oder beim Haushalt. Ja, ich bin gerne deine Ansprechpartnerin für all deine wichtigen Fragen, was den Schlaf angeht, und freue mich, dass du mit dabei bist. Und jetzt aber mach's gut, bis zum nächsten Mal und hab ein schönes Wochenende. Tschüss!